Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Der schwere Raketenangriff Irans auf Israel von gestern Abend prägt auch heute die internationale Themenagenda. Wir berichten mit den Stationen Tel Aviv, Beirut, Berlin und New York. Außerdem in dieser Sendung mehr zu der TV-Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten Vance und Walz und zu dem Kabinettsbeschluss, schärfere Sanktionen beim Bürgergeldbezug zu ermöglichen. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann um das Mittel der Videoüberwachung, um so an mehr Sicherheit zu kommen. Gestern war ja ein Tag, an dem sich die Entwicklungen im Nahen Osten förmlich überschlugen. Am frühen Morgen meldete die israelische Armee den Start einer Bodenoffensive im Südlibanon, ab Abend dann fast 200 Raketen, mit denen Iran Israel angriff. Daneben ein Terrorangriff auf Israelis in Jaffa mit 7 Todesopfern. Heute nun setzte Israel nach eigenen Angaben seine Bodenoffensive im Norden fort. Daneben gab es Angriffe in Gaza und Israel hat mutmaßlich ein Haus in Damaskus attackiert. Syrische Agenturen sprechen jedenfalls von 3 Toten. Doch der von vielen befürchtete Schlag gegen den Iran blieb bislang aus. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Am Abend beginnt für die Juden mit Rosh Hashanah das neue Jahr. Nach der Raketenattacke aus dem Iran dürfte es für viele Menschen in Israel ein ernüchterndes Neujahrsfest werden. Viele blicken zurück auf ein trauriges Jahr, geprägt von Terrorattacken und Krieg. Und auch der Blick nach vorne ist nicht gerade hoffnungsvoll.
Hopefully next year will be a better year.
Hoffentlich wird das nächste Jahr besser werden als das vergangene. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, unseren Staat zu etablieren und dass wir der Verantwortung für unsere Bürger gerecht werden. Ich habe das Gefühl, mit unserem Land geht es nur noch bergab. Und schuld sind der Premierminister und die Regierung. Beide, die Koalition und auch die Opposition, haben nicht wirklich einen Plan für das Land und auch für das Wohl und die Sicherheit der Menschen hier. Knapp 200 ballistische Raketen aus dem Iran und der Terroranschlag in Jaffa mit mehreren Toten haben bei den Menschen in Israel Spuren hinterlassen. In den israelischen Medien spekulieren die Experten, wann der israelische Vergeltungsschlag erfolgen könnte. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte noch in der Nacht deutlich gemacht, dass der Iran für seine Aggression einen hohen Preis zahlen werde. Der frühere Luftwaffengeneral Amos Yadlin sieht sein Land im Israel-Radio vor einem Dilemma. Wir stehen im Grunde vor demselben Dilemma, vor dem der Iran stand. Der Premierminister kündigte eine Reaktion an und ich gehe auch davon aus, dass es eine geben wird. Aber wird sie einerseits stark genug sein, um den Iran vor einem weiteren Vergeltungsschlag abzuschrecken und wird sie andererseits keinen Krieg in der gesamten Region entfachen? Schockiert sind die Menschen in Jaffa im Süden von Tel Aviv. Die Stadt hat einen hohen Anteil an palästinensischen Israelis. Dass 2 palästinensische Terroristen aus Hebron mehrere Personen an einer Tramhaltestelle regelrecht exekutierten, schockt Jen Arieli. Sie ist die stellvertretende Bürgermeisterin von Jaffa. Seit Beginn des Krieges war es in Jaffa ruhig. Jaffa ist ein Ort, an dem wir gemeinsam leben, ein Ort der Koexistenz. Vor den anstehenden Feiertagen werden wir unsere Präsenz erhöhen und auf alles vorbereitet sein. Wir arbeiten dabei eng mit der Polizei zusammen. Israel geht in das neue jüdische Jahr. Die Sorgen sind die alten.
Julio Segador über das Vorgehen Israels. Und auch auf diplomatischer Ebene trat die israelische Regierung heute sehr hart auf, wie Jan-Christoph Kitzler ebenfalls aus Tel Aviv berichtet.
Israels Außenminister Katz gab bekannt, er habe UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Persona non grata erklärt und seine Einreise nach Israel verboten. Auf der Plattform X folgte dann ein Frontalangriff. Ein Generalsekretär, der Terroristen, Vergewaltigern und Mördern von der Hamas, der Hisbollah, den Houthi-Rebellen und nun dem Iran Rückendeckung gebe, werde als Schandfleck in die Geschichte der Vereinten Nationen eingehen, so Katz. Guterres hatte die so wörtlich Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten mit einer Eskalation nach der anderen verurteilt und erklärt, dies müsse aufhören, nötig sei eine Waffenruhe. Den jüngsten Angriff aus dem Iran auf Israel erwähnte er nicht. Im Oktober 2023, 2,5 Wochen nach dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen auf Israel, hatte Guterres vor den Vereinten Nationen gesagt, dies sei nicht in einem Vakuum passiert und damit in Israel große Empörung ausgelöst. Menschenrechtsorganisationen wiederum hatten ebenfalls betont, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eine Vorgeschichte habe, die auch mit der Unterdrückung und Perspektivlosigkeit von Palästinensern in der Region zusammenhängt. Israel fühlt sich seit langem von den Vereinten Nationen diskriminiert, beispielsweise wegen der zahlreichen UN-Resolutionen, die Israel verurteilen.
Jan-Christoph Kitzler und zu den Attacken aus dem Iran heute auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Aus dem Iran selbst kamen heute nach dem massiven Raketenbeschuss auf Israel gestern keine weiteren militärischen Angriffe, wohl aber verbale Drohungen. Der oberste Führer Khamenei hatte ja schon in der Nacht auf der Plattform X mit weiteren, Zitat, Schlägen der Widerstandsfront gedroht. Heute kritisierte er dann laut iranischer Nachrichtenagentur IRNA die, Zitat, Militärpräsenz der USA und europäischer Staaten im Nahen Osten, das sei eine Quelle von Feindseligkeiten. Zitat Ende. Wie man derweil im Libanon die Eskalation sieht, die ja dort die schwere humanitäre Krise weiter verschärft, das berichtet Anna Osius.
Der iranische Angriff auf Israel ist Top-Thema in den arabischen Nachrichten auf allen Kanälen. Die Bewertung jedoch ist unterschiedlich. Während der von Katar finanzierte Sender Al Jazeera den iranischen Angriff als groß und bedeutsam darstellt, wird der im arabischen Nachrichtensender Al Arabiya, der von Saudi-Arabien finanziert wird, eher etwas heruntergespielt. Einig sind sich die meisten Kommentatoren aber darin, dass die Ereignisse nicht zu einer Entspannung der Lage im Libanon beitragen werden. Und dort geht der israelische Krieg gegen die Hisbollah weiter. Und an der Dringlichkeit seiner Worte lässt der Sprecher der israelischen Armee in seiner arabischen Fernsehansprache keinen Zweifel aufkommen. Jedes Haus, das von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt wird, könnte angegriffen werden, so Sprecher Avijah Adrai an die Bewohner von Dörfern im Südlibanon gerichtet. Retten Sie Ihr Leben und verlassen Sie Ihre Häuser sofort. Achten Sie darauf, nicht nach Süden zu gehen. Jede Bewegung nach Süden könnte Ihr Leben gefährden. Die Hisbollah und die israelische Armee leisten sich offenbar im Süden des Landes heftige Gefechte. Die Hisbollah meldete, die israelischen Truppen zurückgedrängt zu haben. Mindestens ein israelischer Soldat wurde getötet, zahlreiche verletzt. Von israelischer Seite heißt es, man setze Bodentruppen im Kampf gegen die Hisbollah ein. Unabhängige Informationen aus dem Südlibanon gibt es so gut wie nicht. Viele internationale Beobachter und die USA, die EU und die Vereinten Nationen sehen die israelische Offensive kritisch. Auf die Frage, ob Israel eine Strategie habe, sagt Andreas Krieg vom King's College in London: Die einfache Antwort ist nein. Israel hatte keine Strategie in den letzten 12 Monaten, nicht für Gaza und nicht für Libanon. Und diese beiden Konflikte hängen miteinander zusammen. Was in Gaza passiert, hat direkte Auswirkungen auf den Südlibanon. Jetzt sagt Israel, die Bodenoffensive sei begrenzt. Nichts davon ist begrenzt. Jetzt schon wurden mehr Menschen im Libanon getötet als im Krieg 2006. Und das geht ja noch nicht mal 2 Wochen und wir haben schon einen kompletten Krieg. Ein Krieg, der viele Zivilisten betrifft. Rund 1 Million Menschen sind im Libanon auf der Flucht vor der Gewalt. Die libanesischen Behörden sind mit der Versorgung der vielen Vertriebenen überfordert. Der stellvertretende Parlamentspräsident Ilyas Boussab appellierte an die internationale Gemeinschaft, dem Libanon zu helfen. Das ist eine große Belastung und wenn der Krieg andauert, wissen wir nicht, wie lange der Libanon diese Last tragen kann. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben angekündigt, den Libanon mit 100 Millionen Dollar zu unterstützen und Katar hat Ähnliches getan. Wir appellieren an alle Länder, in dieser humanitären Angelegenheit zu helfen. Der Libanon braucht ihre Unterstützung. Auch die Vereinten Nationen rufen die internationale Gemeinschaft zu Spenden für die Menschen im Libanon auf.
Anna Osius über die schweren humanitären Folgen der Krise im Libanon und speziell die Perspektive des Irans. Auf den Konflikt greifen wir heute in unserem Podcast Der Tag auf. Den können Sie hören in unserer Deutschlandfunk-App. Auch in der EU reagierte man auf die iranischen Angriffe in der Nacht. Der Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf X, der gefährliche Kreislauf von Angriffen und Vergeltungsmaßnahmen drohe, außer Kontrolle zu geraten. Großbritannien hatte gestern Abend von Zypern aus 2 Kampfjets zur Abschreckung aufsteigen lassen, die aber in die Raketenabwehr nicht eingriffen. Wie in Deutschland reagiert wurde, fasst Frank Kapellan zusammen.
Olaf Scholz äußert sich nur schriftlich. Gestern Abend hat der Bundeskanzler mit seinem britischen Kollegen Keir Starmer telefoniert. Beide verurteilen die iranischen Luftangriffe aufs Schärfste. Der Iran riskiert damit, die ganze Region in Brand zu setzen, erklärt der Bundeskanzler. Teheran und auch die Hisbollah im Libanon müssten ihre Attacken unverzüglich einstellen. Deutschland werde sich weiter dafür einsetzen, eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zu vermitteln. Der Iran führt die Region weiter an den Abgrund, erklärt Außenministerin Annalena Baerbock bei X. Die Grünen-Politikerin hat mit ihrem iranischen Amtskollegen telefoniert, dass sich Israels Premier Netanyahu allerdings von einem Gegenschlag wird abbringen lassen, gilt als unwahrscheinlich.
Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock ja sehr oft auch in der Region waren und versucht haben, mitzuhelfen, dass es zu einer Lösung kommt.
Meint der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner gegenüber dem Deutschlandfunk, alles zu versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern, das sei richtig.
Aber der Einfluss auf die Regierung Netanyahu ist nicht besonders groß, wie man sehen kann. Er hält sich an nichts, lässt sich auch nicht beeindrucken von dem, was er von der amerikanischen Regierung hört. Man hat das Gefühl, die Regierung Netanyahu ist eher daran interessiert, dass der Krieg fortgeführt wird.
Auch sein FDP-Kollege Ulrich Lechte hat wenig Hoffnung, dass eine weitere Eskalation des Krieges noch verhindert werden kann. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und fürchtet, dass der iranische Angriff verheerende Folgen haben könnte.
Gefährlicher war es schon lange nicht mehr im Nahen Osten. Israel ist kurz davor, in einen Dreifrontenkrieg verwickelt zu werden. Das hat es in der Geschichte lange nicht mehr gegeben.
Im Deutschlandfunk äußert sich der Liberale auch dazu, dass es nach den Raketenangriffen auf Israel in Berlin gestern Abend erneut zu spontanen Jubelkundgebungen von Palästinensern in der Hauptstadt gekommen ist. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD warnt eindringlich vor einer Unterstützung von Terroristen.
Jede Betätigung der Terrororganisation Hamas und Hisbollah ist in Deutschland verboten. Jede Unterstützung ist damit eine Straftat. Das gilt auf der Straße genauso wie im Netz. Deshalb arbeiten wir auch weiter intensiv daran, dass islamistische Terrorpropaganda im Netz schnellstmöglich verfolgt und von den Plattformen gelöscht wird.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefonierte unterdessen mit seinem israelischen Amtskollegen Itzhak Herzog und sicherte Israel erneut die Solidarität Deutschlands zu.
Frank Kapellan aus Berlin. Und am Nachmittag kam die Nachricht, dass das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium weitere 130 besonders gefährdete Deutsche aus Beirut hat ausfliegen lassen. Christina Nagel.
Im Einsatz dieses Mal eine Militärmaschine, die zu einer Staffel von Transportflugzeugen gehört, die die deutsche Luftwaffe mit mehreren anderen europäischen Nationen betreibt. Das Flugzeug hatte auf dem Hinweg 5 Tonnen Hilfsgüter des Deutschen Roten Kreuzes nach Beirut gebracht, darunter Infusionsgeräte, Verbandsmaterial und andere medizinische Güter, die dringend für die Notversorgung der Zivilbevölkerung im Libanon benötigt werden. Finanziert worden waren die Hilfsgüter aus Mitteln des Auswärtigen Amtes. Die Deutschen, die ausgeflogen wurden, galten als besonders gefährdet. Unter ihnen sollen Familien sein, die ihr Zuhause im Südlibanon hatten, jener Region, die von Kämpfen besonders betroffen ist. Und Menschen, die medizinisch versorgt werden müssen. Der Krisenstab der Bundesregierung hat auch heute wieder getagt. Man beobachte die Lage sehr genau. Je nach Bedarf würden weitere Flüge vorbereitet, hieß es.
Christina Nagel. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe schalteten sich dann am Nachmittag per Videokonferenz zusammen. Sie verurteilten den iranischen Angriff auf Israel. Der UN-Sicherheitsrat reagierte mit einer Sondersitzung auf die iranische Attacke und die zuvor gestartete israelische Bodenoffensive im Libanon. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Mit Spannung war erwartet worden, ob sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres dazu äußern würde, dass ihn die israelische Regierung zur unerwünschten Person erklärt hat. Guterres ging jedoch nicht auf das gegen ihn verhängte Einreiseverbot ein, verteidigte sich aber gegen die Kritik aus Israel. Mehrfach habe er die Terrorattacken der Hamas und auch die iranischen Raketenangriffe verurteilt. Er appelliere an alle Konfliktparteien, den so wörtlich tödlichen Teufelskreis des »Wie du mir, so ich dir« zu beenden. Innerhalb einer Woche habe sich die alarmierende Lage im Libanon von einer schlechten zu einer viel, viel schlimmeren entwickelt, sagte Guterres. Dringend nötig sei nun eine Waffenruhe. Mehrere UN-Botschafter, darunter auch die Vertreter Großbritanniens, Frankreichs und Chinas, erklärten ausdrücklich ihre Unterstützung für die Arbeit des UN-Generalsekretärs. Der algerische UN-Botschafter sagte, Israels Entscheidung zeige eine klare Verachtung des UN-Systems und der gesamten internationalen Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die amerikanische UN-Botschafterin Thomas Greenfield betonte Israels Recht auf Selbstverteidigung. Sie forderte den Weltsicherheitsrat auf, zusätzliche Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Ihr falle kein drastischeres Beispiel staatlicher Unterstützung des Terrorismus ein als Irans Raketenangriffe auf Israel, um den Tod eines Terroristenführers zu rächen. Dagegen warf der russische UN-Botschafter Nebenzia Israel vor, mit seinen Angriffen die Souveränität des Libanon zu verletzen. Die Tötung des Hisbollah-Führers Nasrallah verurteile Russland als politisches Attentat. Israels UN-Botschafter Danon kündigte an, sein Land werde angesichts der iranischen Aggression nicht zuschauen. Israel werde reagieren.
Israel will not stand by in the face of such aggression. Israel will respond.
Und diese Antwort Israels, so Danon, werde entschlossen und schmerzhaft ausfallen. Einig ist sich der Weltsicherheitsrat, dass eine weitere Eskalation der Lage dringend verhindert werden muss. Doch während Amerika schärfere Sanktionen gegen Iran verlangt, befürworten Russland, China, Algerien und weitere Länder eine klare Resolution gegen Israels Verletzung der Souveränität des Libanon.
Martin Ganselmeier. Die Eskalation im Nahen Osten trifft die Vereinigten Staaten mitten in der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs. In 5 Wochen wird der Nachfolger von US-Präsident Biden gewählt. In der Nacht trafen sich die Vizepräsidentschaftsbewerber Walz und Vance zum TV-Duell. Isabel Karas hat das für uns beobachtet.
Im teilweise sehr hässlich geführten US-Wahlkampf war der Ton zwischen J.D. Vance und Tim Walz vermutlich die größte Überraschung. Meistens höflich und sachlich, kaum unter der Gürtellinie. Gerade der Republikaner Vance erstaunte mit Aussagen wie dieser.
Tim, first of all, I didn't know that your 17-year-old witnessed a shooting. And I'm sorry about that. And I hope that you're doing okay. Christ have mercy. It is awful.
Als Walz erzählte, sein 17-jähriger Sohn habe eine Schießerei miterleben müssen, reagierte Vance betroffen. Das tut mir sehr leid, das ist furchtbar. Wer den Senator aus Ohio bisher eher wegen einiger abfälliger Äußerungen kennt, erlebte ihn in diesen rund 90 Minuten deutlich milder und respektvoller. Geht es um die Rhetorik, war Vance generell besser drauf als der Demokrat Walz. Er wirkte lässiger, seine Aussagen flüssiger als die des Gouverneurs von Minnesota. Tim Walz hingegen machte sich viele Notizen und leistete sich einen unglücklichen Versprecher.
So I've become friends with school shooters. I've seen it.
Anstatt zu erzählen, dass er sich mit Familien der Opfer von Amokläufen an Schulen angefreundet habe, sagte Walz versehentlich, er sei mit den Tätern selbst befreundet. Punkten konnte er allerdings bei einem der großen Wahlkampfthemen, dem Recht auf Abtreibung. Außerdem drängte er Vance sehr in die Defensive, als es darum ging, wie der zu Donald Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 stehe.
Did he lose the 2020 election?
Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation?
That is a damning non-answer.
Auf die direkte Nachfrage von Tim Walz sagte Vance, er fokussiere sich auf die Zukunft. Statt zu antworten, versuchte er auszuweichen und das Gespräch auf Kamala Harris und ein anderes Thema zu lenken. Das sei eine Nicht-Antwort, konterte Walz. Deutlich wurde, beide Running Mates waren sehr darum bemüht, ihre jeweiligen Partner als die bessere Wahl für den Job des US-Präsidenten bzw. der Präsidentin darzustellen. Vance präsentierte Trump und die Republikaner vor allem in Sachen Einwanderung, Wirtschaft und Inflation als Lösung und warf Harris vor, in ihrer Zeit als Vizepräsidentin zu wenig zustande gebracht zu haben.
She's been the vice president for 3.5 years. She had the opportunity to enact all of these great policies and what she's actually done instead is drive the cost of food higher.
Harris sei 3.5 Jahre lang Vizepräsidentin gewesen. Sie habe die Möglichkeit gehabt, alle möglichen Maßnahmen umzusetzen. Stattdessen habe sie dafür gesorgt, dass die Lebensmittelpreise ansteigen, so Vance. Walz wiederum nutzte die aktuellen Entwicklungen im Nahostkrieg, um vor einer zweiten Amtszeit von Trump zu warnen. Er sei als Präsident zu unberechenbar und nicht in der Lage, mit so einer Krise fertig zu werden, sagte der 60-Jährige.
A nearly 80-year-old Donald Trump talking about crowd sizes is not what we need in this moment. But it's not just that. It's those that were closest to Donald Trump that understand how dangerous he is when the world is this dangerous.
Ein fast 80-jähriger Trump, den nur interessiere, wie viele Leute zu seinen Wahlkampfveranstaltungen kämen, sei nicht, was die USA gerade bräuchten, sagte Walz. Er verwies darauf, dass selbst Menschen, die eng mit Trump zusammengearbeitet haben, davor warnten, wie gefährlich er sei. Eine weitere solche Debatte wird es Stand jetzt voraussichtlich nicht geben. Das TV-Duell zwischen Walz und Vance könnte also das letzte vor dem Wahltag am 5. November gewesen sein.
Isabel Karas. Die wachsenden weltweiten Spannungen schlagen sich auch in steigenden Rüstungsexporten nieder. Nach neuen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hat Deutschland in den ersten 9 Monaten 2024 fast so viel an Waffen exportiert wie im gesamten Vorjahr. Wichtigstes Empfängerland bleibt die von Russland angegriffene Ukraine. Doch das kann derzeit nichts daran ändern, dass die ukrainische Armee im Osten des Landes weiter stark unter Druck steht. Aus Kiew meldet sich Rebecca Barth.
Es war ein Rückzug, um Mensch und Material zu retten, so begründet das ukrainische Militär den Verlust der Stadt Vuhledar im Osten des Landes. 2,5 Jahre lang hatte Russland in heftigen Kämpfen versucht, den Ort einzunehmen und dabei immer wieder schmerzhafte Verluste erlitten. Mit Vuhledar fällt deshalb vor allem ein Symbol des ukrainischen Widerstands. Videos zeigen heute die russische Flagge über den Ruinen der Stadt. Mehr ist nicht übrig geblieben von Vuhledar, wie so oft bei Russlands Feldzug in der Ukraine. Jetzt steigt der Druck an anderen Frontabschnitten im Donbass, sagt Beobachter Denis Popovic gegenüber ukrainischen Medien. Das wird sich auf die Situation bei Kurachowo auswirken. Kurachowo wiederum hängt mit Pokrovsk zusammen. Der Verlust von Vuhledar bedeutet also eine zusätzliche Bedrohung für Kurachowo, weil die Siedlungen so nah beieinander liegen. Vieles wird sich jetzt auf Kurachowo konzentrieren, weil das ein wichtiger Knotenpunkt ist. Kurachowo liegt etwa 20 Kilometer weiter nördlich. Der Rückzug aus Vuhledar hatte sich lange abgezeichnet. Seit Wochen standen die Überreste der einstigen, etwa 15.000 Einwohnerstadt unter massivem russischen Artilleriefeuer. Die russischen Truppen rücken im Osten der Ukraine kontinuierlich vor, in den letzten 6 Monaten etwa 30 Kilometer. Vitali Kononuchenko, Analyst des Online-Mediums Zerkalotyshnya, hofft jetzt auf den Winter. Bevor es kalt wird, werden die Russen vor allem Richtung Kurachowo angreifen, bevor das Wetter schlecht wird. Das könnte uns wiederum zugutekommen. In einem Monat bricht der Winter an, die Regenzeit kommt vielleicht sogar etwas früher. Das wird meiner Meinung nach den Vormarsch des Feindes erheblich verlangsamen. Einige ukrainische Blogger äußern jedoch Kritik. Werfen der ukrainischen Militärführung beim Rückzug aus Vuhledar Fehler vor. Der Fall der einstigen Bergbaustadt zeigt die Probleme der ukrainischen Armee im gesamten Osten des Landes. Es fehlen Soldaten und es fehlen Waffen. Zumindest Letzteres will die ukrainische Führung jetzt vermehrt im eigenen Land produzieren. Auf einem Treffen der Rüstungsindustrie in Kiew wirbt Präsident Selenskyj um Investitionen. Es sei der Ukraine im Krieg gelungen, praktisch eine neue Rüstungsindustrie aufzubauen, sagt Selenskyj am Montag. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres hat die Ukraine 25 Mal mehr Artilleriemunition und Mörser produziert als im gesamten Jahr 2022. Doch die Nachrichten von der Front sind schlecht. Die Euphorie über die ukrainischen Erfolge bei der Offensive in Kursk schon wieder verflogen. Am Tag des Vaterlandsverteidigers betrauern die Menschen im gesamten Land ihre Toten. Zehntausende sind in den vergangenen 2,5 Jahren an der Front getötet worden, verschwunden oder in Kriegsgefangenschaft geraten. Eine 21-jährige Kiewerin, die ihren Namen nicht nennen will, trauert um ihren Vater. Ich habe an die schönen Momente gedacht, die ich mit ihm hatte. Wir wollen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, damit hier nicht noch mehr Fahnen in Erinnerung aufgestellt werden müssen.
Aus Kiew, Rebecca Barth. Angesichts der Sorgen um die internationalen Entwicklungen steht die Innenpolitik heute etwas im Hintergrund. Doch das Bundeskabinett hat heute ein Thema auf den parlamentarischen Weg gebracht, das seit Monaten Emotionen schürt. Beim Bürgergeld sollen künftig mehr Sanktionen möglich sein, wenn jemand nicht kooperiert. Volker Fintermer.
Es mag überraschend klingen, dass die heute auf den Weg gebrachten Änderungen beim Bürgergeld ein Teil der Wachstumsinitiative der Bundesregierung sein sollen. Denn allen voran sollen künftig die Mitwirkungspflichten für die Bezieher von Bürgergeld wieder angehoben werden. So soll die Karenzzeit für das private Schonvermögen alsbald nur noch ein halbes statt einem Jahr betragen. Und für den Weg zur Arbeit sollen bis zu 3 Stunden Pendeln täglich drin sein. Wer zudem eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme ohne triftigen Grund ablehnt, muss unmittelbar mit Leistungskürzungen von 30% für 3 Monate rechnen. Wer Termine im Jobcenter ohne einen wichtigen Grund nicht wahrnimmt, wird künftig mit Kürzungen von 30% statt bisher 10% für einen Monat rechnen müssen.
Es hat immer Mitwirkungspflicht und auch Sanktionen gegeben, aber die Praktiker aus den Jobcentern haben uns darauf hingewiesen, dass das zu bürokratisch ist und dass es als Signal auch notwendig ist. Es geht nicht darum, alle unter Generalverdacht zu stellen, zu faul zu sein. Das wäre unfair. Aber klar ist auch, es gibt Mitwirkungspflichten. Und wenn jemand chronisch nicht zu Terminen kommt, dann gibt es Leistungseinschränkungen. Das ist auch in Ordnung so.
Erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil bereits vor einiger Zeit und verteidigt damit den Schritt, auf den vor allem die Liberalen in der Koalition gedrängt hatten. Aber generelle Leistungskürzungen, die die FDP beim Bürgergeld auch ins Spiel gebracht hatte, lehnt Heil weiterhin ab. Zumal im kommenden Jahr wegen der gesunkenen Inflation ohnehin eine Nullrunde beim Bürgergeld kommen wird.
Was mir besonders wichtig war, waren Zeichen gegen Sozialmissbrauch. Wenn jemand schwarz arbeitet und noch Stütze bezieht, dann ist das nicht nur ein Straftatbestand, sondern es wird zukünftig auch hart sanktioniert. Und das wird beides kommen.
Sofern Schwarzarbeit während des Bezugs von Bürgergeld nachgewiesen wird, soll auch das zu Kürzungen führen. Und um die Arbeit der Zollverwaltungen zu erleichtern, die vor Ort die Kontrollen zur Schwarzarbeit durchführen, sollen die Jobcenter ihre Verdachtsfälle direkt dort melden. Aber die Sanktionen sind auch nur ein Teil der Reformpläne.
Mein Ziel ist, dass wir Menschen in Arbeit bringen und dass wir Hürden wegräumen, wenn beispielsweise es darum geht, einen Berufsabschluss nachzuholen. Das ist der große Schritt des Bürgergelds, dass wir das ermöglichen. Und wie kriegen wir es hin, wenn 2/3 nicht qualifiziert sind, denen zu helfen, sich zu qualifizieren, um wirklich dauerhaft in Arbeit zu kommen?
Betont der Arbeitsminister. Dazu gehören jetzt auch die geplanten Maßnahmen zur Erprobung einer Beschäftigungsperspektive oder einer Anschubfinanzierung für Langzeitarbeitslose bei der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das soll beides gefördert werden. Davon können auch die Arbeitgeber profitieren. So können die Arbeitgeber künftig auch einen Entgeltzuschuss erhalten, wenn sie zum Beispiel Geflüchteten Einstellungschancen bieten und sie dann zur Teilnahme an einem Berufssprachkurs freistellen.
Volker Fintamer. Rückblick. Während der Corona-Pandemie wurde der Unternehmer Michael Ballweg bundesweit bekannt. Er gründete 2020 die sogenannte Querdenkerbewegung. Er und seine Gruppe wehrten sich gegen pandemiebedingte Freiheitseinschränkungen. Und Ballweg sammelte Geld. Viel Geld. Nicht nur für seine Bewegung, sondern er nutzte es auch privat. Und deshalb begann vor dem Landgericht Stuttgart heute ein Prozess gegen ihn wegen Betrugsverdachts. Von dort meldet sich unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms.
Michael Ballweg wirkt entspannt nach dem ersten kurzen Verhandlungsvormittag.
Ich denke, heute war ein wichtiger Tag für Deutschland. Die Aufarbeitung hat jetzt begonnen, auch in meinem Fall.
Damit meint der Unternehmer und Initiator der Querdenker-Proteste aber nicht die finanziellen Vorwürfe gegen ihn. Ballweg deutet an, er finde, das Verfahren gegen ihn werde aus politischen Gründen geführt.
Dass dann im Laufe der Corona-Zeit diese verrückte Verfolgung von Maßnahmenkritikern stattgefunden hat, das geht jetzt in die große Aufarbeitung. Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der staatlichen Repressionen unterlegen ist. Deshalb, ich gehe als leuchtendes Beispiel voran.
Wie vorbildlich sich Ballweg in der Vergangenheit verhalten hat, das muss jetzt das Gericht klären. Verantworten muss er sich wegen versuchtem Betrug und versuchter Steuerhinterziehung. Stefanie Ruben, Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft.
Der Angeklagte soll durch öffentliche Aufrufe, insbesondere in sozialen Medien und über die Homepage der von ihm gegründeten Bewegung Querdenken 711, mindestens 9.450 Personen eine Summe von über 1 Million Euro eingeworben haben.
Als die Querdenken-Demonstrationen von Ballweg im Mai 2020 immer größer wurden, hatte er aufgerufen, ihm Geld zu schenken.
Hierbei soll er die Spender darüber getäuscht haben, dass er das Geld nicht, wie von ihm beworben, ausschließlich für die Querdenken 711-Bewegung, sondern in erheblichem Umfang über 575.000 Euro für eigene Zwecke verwenden wollte.
Vor Gericht listet die Staatsanwaltschaft auf, dass Geld auf seinen privaten Konten gelandet ist. Rechtlich gesehen geht es vor Gericht darum, hat Michael Ballweg seine Anhänger getäuscht und ihnen vorgemacht, das Geld werde nur für Querdenken und die Demos ausgegeben? Selbst wenn Anhängern egal ist, was mit dem Geld passiert, bleibe es versuchter Betrug, sagt Stefanie Ruben.
Weil es da am Ende nicht darauf ankommt, ob die Spender damit einverstanden waren oder es ihnen letztlich gleichgültig war, was mit den Geldern passiert oder ob sie zweckgebunden gespendet haben.
Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft Ballweg vor, er habe seine geschäftlichen Einkünfte 2020 nicht rechtzeitig versteuert. Dabei geht es um rund 400.000 Euro. Seine Anwälte weisen alles zurück, allerdings nicht im Gerichtssaal. Dort schweigen sie und auch Ballweg am ersten Prozesstag.
Wir wollen uns natürlich erst einmal anhören, was die Staatsanwaltschaft im Weiteren noch vortragen wird,
sagt dazu Ballwegs Sprecher Alexander Christ nach dem kurzen Verhandlungsauftakt.
Um die aus unserer Sicht nach wie vor sehr lückenhafte und in weiten Teilen unzusammenhängende, unverständliche Anklageschrift näher zu begründen. Das ist nichts weiter als eine Erzählung, die wir hier gehört haben.
Die Anklage sei unkorrekt und die Vorwürfe falsch, so der Sprecher. Ballweg will sich auch in den kommenden Prozesstagen erstmal nicht äußern. Insgesamt sind 33 Verhandlungstage angesetzt, das Verfahren kann sich aber bis Ende des kommenden Jahres hinziehen.
Katharina Thoms aus Stuttgart zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.